Herr Jesus, segne Martin und tu ihm einfach gut, dass er austeilen kann von dem Reichtum, das du in sein Leben hineingelegt hast. Herr Jesus, ich segne ihn und ich segne die Gemeinde für ein rechtes Hören. Amen.
Bibel lesen mit Gewinn, darum geht's uns heute. Ich steige mal so direkt ein. Ich habe vor, bestimmt schon 40 Jahre her, wahrscheinlich lebt er gar nicht mehr, einen Bruder aus der Sowjetunion kennengelernt. Also Sowjetunion war früher, ne, Kommunismus und so. Und der war ein Ingenieur, ein hochbegabter Mensch. Und der hat in seinem Keller eine Druckerei gebaut. Und mit der Druckerei ist er dann nach der Wende durch Europa gezogen und hat die uns gezeigt. Der war äußerst kreativ. Der hatte einen Waschmaschinenmotor verbaut und eine Fahrradkette, einen Mords. Du denkst fast, wenn er die dann angehauen hat, denkst du so eine richtige Höllenmaschine, ne? Ein Riesending. Und was hat er damit gemacht? Der hat Bibeln gedruckt. Weil das war nämlich in der Sowjetunion verboten. Schwer verboten. Und wahrscheinlich, weil das Ding so laut war, ist ihm irgendwann der KGB auf die Schliche gekommen. Und der hat am Tag gearbeitet und in der Nacht ist er immer in den Keller gegangen, hat Bibeln gedruckt. Ne? Und ist er in den Knast gekommen. 8 Jahre hat er, glaube ich, gesessen in Sibirien, in der Verbannung. Seine einzige Straftat, er hat Bibeln gedruckt. Ne? Schwer verboten. Und dann erzählt er, eines Tages sitzt er im Knast und in der Sowjetunion konnten die Verwandten dir Essen reinschicken, weil das Essen im Knast war halt sehr karg. Und dann hat er Kuchen gekriegt und Brot und eines Tages kaut er und beißt und merkt, oh, da ist ja was Hartes im Brot. Und findet so ein kleines Bibelstück. Evangelie ot Luki. Evangelium von Lukas. Und dann sagt er, das Ding war sehr genial. Und zwar, wenn du dann auf deiner Pritsche gesessen hast, mit deinem Chai, also das ist natürlich nicht der Becher durchsichtig, und dann kam irgendwie die Aufsicht, was ist die Schließer vom Gefängnis vorbei, dann hast du gelesen in deiner Bibel und dann hast du die einfach schnell hier reingemacht. Ne? Und hast dann so einen Tee getrunken, hat keiner mitgekriegt. Hinterher hast du das Ding genommen, hast es trocken gemacht. Das Ding war aus Plastik, 230 Grad kochbar. Und eine wunderbare Kiste. Und die hat die ganze Gefängnis überlebt. Wurden in der USA in großer Zahl gedruckt und die hat man in den Ostblock geschmuggelt. Mir hat er eine geschenkt, das ist mir immer wieder sehr kostbar. Wisst ihr Leute, ich finde das hochinteressant, das ist ja noch nicht lange her, ne? Vor 35 Jahren, ne? Haben wir gefeiert, dass Menschen die Bibel so kostbar fanden, dass die einerseits dafür viele Jahre in den Knast gegangen sind für so ein Ding und andererseits kreative Ideen entwickelt haben, um die Bibel überall hinzubringen. Wir heute, Bibel kannst du überall kriegen, ne? Das ist, kriegst du auch in jeden Buchladen. Ne? Manch einer hat vielleicht in seinem Schrank schon 10 Stück, eine gute alte Familienbibel mit altdeutscher Schrift, die heute keiner mehr lesen kann und eine für früh, eine für Mittag, eine Traubibel. Ich wollte mal fragen, wie hältst du es mit der Bibel? Ich glaube, jeder würde sagen, gutes Buch, habe ich zu Hause. Lese ich auch manchmal drin, es ist das Buch Gottes, das ist die Wahrheit. Ich würde sagen, wir würden wahrscheinlich alle hier sagen, die Bibel ist wichtig. Ne? Würde keiner irgendwie sagen, nee, ach, die Bibel brauchst du eigentlich nicht für den Glauben. Die Frage ist die zentrale, liest du sie denn auch? Guckst du denn auch rein? Ich habe mal den Zettel gelesen, ne, der stand da irgendwo, da muss einer sehr frustriert gewesen sein über die öffentliche Ordnung. Da stand ein Zettel dran und da stand der Spruch, was nützt der Besen, wenn keiner kehrt? Ne? Und ich dachte so, was nützt die Bibel, wenn keiner liest, ne? Ist ähnlich. Aber kannst du 50 im Schrank haben, ist nett, aber die bringt nicht viel, wenn man da nicht reinguckt. Vielleicht können wir die nächste Folie mal machen. Und uns geht's heute, wie können wir Bibel lesen mit Gewinn. Wie oft lesen die Menschen, nochmal zurück, wie oft lesen die Menschen die Bibel? In Deutschland, also beten und Bibel lesen, das Blaue ist beten. Die Bibel kommt noch schlechter weg. Die Leute beten öfters nochmal, aber der Deutsche, 64% lesen nie die Bibel. Ne? Keine Relevanz fürs Leben. Ne? Täglich lesen nur 2%. Das ist nicht viel. Täglich lesen nur 2% die Bibel. Das ist eine Umfrage von IDEA mal gewesen. Nee, nicht von IDEA, von irgendeiner größeren Statistikfirma. Genau. Also mehrmals im Jahr 9% immerhin. 3% lesen die Bibel immerhin wöchentlich. Das ist ja schon mal was. Ne? Machen wir mal weiter. Die nächste Folie. Wie viele lesen keine Bibel nach Kirchenzugehörigkeit? Jetzt ist es nochmal interessanter, das geht um uns. In der protestantischen evangelischen Kirche lesen, das ist von IDEA diese Umfrage, 65% der Protestanten lesen nie die Bibel. Und wir Freikirchler kommen immerhin noch ganz gut weg. Ne? 15% der Freikirchler lesen nie die Bibel. Das heißt andersrum, 85% lesen doch gelegentlich die Bibel. Immerhin. Ich weiß nicht, wer jetzt zu den 15% hier aus unserer Gruppe gehört, aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen heute dafür gewinnen, die Bibel wieder neu als seinen Schatz zu entdecken. Und interessanterweise nimmt das Bibellesen, man denkt es eigentlich andersrum. Wenn du alt bist, hast du ja Zeit. Ne? Rentner haben eh niemals Zeit, sagt man ja immer. Ne? Interessanterweise lesen jüngere Leute öfters Bibel. Ne? Zwischen 18 und 29 lesen immer noch 15% die Bibel. Über 60-Jährige lesen nur noch 4% die Bibel. Auch interessant. Je älter du wirst, desto weniger guckt man da rein. Vielleicht, weil das Lesen schwerfällt. Oder aber habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, und das ist ja das Komische bei der Bibel, was heißt komisch, ne? Das Interessante bei der Bibel ist ja, das macht man eigentlich ja mit keinem anderen Buch. Du liest immer das gleiche Buch. Ne? Das ist ja das Interessante. Klar, es gibt 66 Bücher in einem dicken, guten Werk, aber macht man eigentlich sonst nie. Ne? Also vielleicht hast du einen guten Roman, das macht immer wieder Spaß, weil man da so schön Augenpipi kriegt bei irgendeiner Liebesszene oder irgendwas. Den liest man vielleicht auch ein zweites Mal. Ne? Aber Jahr für Jahr ein Buch lesen, wer macht das schon? Man liest doch nicht immer ein und dasselbe Buch sein Leben lang. Ne? Das ist ja irgendwie komisch. Wer macht das schon? Also ich habe selten Bücher zweimal durchgelesen. Ich hatte mal nach der Wende, hatten wir so einen Studentenhauskreis und da hatten wir immer so einen Altkommunisten. Also der war dunkelrot. Ne? Und der hat mich immer geärgert mit allen schwierigen Fragen über Gott und die Welt und ob es Gott überhaupt gibt und was. Und irgendwann hat er zum finalen Blattschuss angesetzt, indem er fragte, ja Martin, hast du denn deine Bibel schon mal durchgelesen? Und dann sagt er, ich habe das Kommunistische Manifest gelesen, ich könnte noch die Werke von Lenin hinzufügen. Und was ist mit deiner Bibel? Und da musste ich mir meinen Kopf kratzen und sagen, naja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes habe ich gelesen und Oma Moses. Aber dann war ich schon am Ende angekommen. Und der Typ hat mich so geärgert, ich habe gesagt, dem werde ich es zeigen. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, jetzt lese ich das Ding mal von Anfang bis Offenbarung durch. Ist übrigens gar nicht so kompliziert. Wenn du das jeden Tag 3 Kapitel liest, hast du im Jahr durch. 20 Minuten. Ist nicht ein großes Problem. Also 20 Minuten, guckt mal auf Fernsehen, kannst du auch Bibel lesen. Ne? Also Tagesschau geht auch ungefähr 20 Minuten. Da kannst du auch hinterher sagen, jetzt gucke ich noch 20 Minuten in die Bibel, hast du 40 schöne Minuten am Tag gehabt. Ne? Also ist jetzt keine tolle Leistung, muss man sich jetzt nicht gratulieren und sich toll fühlen, oh, guckt mich mal an, ich habe die Bibel durchgelesen. Ne? Das schafft man. Aber jetzt überleg mal, einmal im Jahr, jetzt bist du vielleicht mit 20, hast du dich taufen lassen, jetzt bist du vielleicht 60, dass du jedes Jahr so machst, hast du 40 Mal das gleiche Buch durchgelesen. Ja, wer macht das denn? Immer wieder das gleiche Buch. Also spätestens, wenn du es 10 Mal durchgelesen hast, dann weißt du ja alles, oder? Also ich meine, also so viel Neues steht dann da nicht mehr drin. Ne? Und ich glaube, das ist eins der Gründe, warum man die Bibel auch seltener liest. Wisst ihr, was da drin steht? Vielleicht machen wir mal die nächste Folie. Wisst ihr, ich habe mal festgestellt, es gibt Sätze in der Bibel, da stolperst du drüber und merkst, die haben ein anderes Verständnis über die Bibel. Die sind anders mit der Bibel umgegangen. Ich gebe mal so eine kleine Kostprobe. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Oder dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wenn man das so liest, dann hat man den Eindruck, naja, also das Buch, das ist bedrucktes Papier, das schmeckt ja nun wirklich nicht wie Honig. Und des Fußes Leuchte, also da nimmt ja nicht einer die Bibel und brennt die an, wenn er abends auf dem Heimweg ist, um sich zu leuchten. Ne? Brennt auch nicht so gut so ein Buch. Also müssen die ja irgendwie einen anderen Zugang zur Bibel gehabt haben. Die müssen die Bibel anders gelesen haben wie ein Roman. Aufschlagen, habe gelesen, schlage zu, in 5 Minuten geht die U-Bahn und ich renne los. Das muss was anderes gewesen sein, als nur so wie man so die Bildzeitung liest, wer sie überhaupt liest. Ne? Sondern das muss was gewesen sein, dass die Bibel gegessen wurde, genossen wurde. Und ich habe festgestellt, es gibt über das normale Lesen, wie man ein Buch liest, das Schwarze ist die Schrift, das Weiße ist das Papier, klar, ne? gibt es einen anderen Zugang zur Bibel. Und den wollte ich mit euch heute mal hier zusammen ein bisschen entdecken. Und vielleicht hat der eine oder andere Spaß und fängt auf einmal die Bibel wieder ganz anders an zu lesen und zu erforschen. Wir machen mal die nächste Folie. Hier habe ich noch was. Mach's wie die Kühe, werd Wiederkäuer. Ne? So eine schöne Kuh. Wusstet ihr, dass die Kühe beim Wiederkauen 60 Mal den gleichen Bissen durchkauen? Ne? Ist interessant. Ne? 8 bis 10 Stunden pro Tag wird da gekaut. Das sind maximal 40.000 Mal Wiederkauen am Tag. Ne? Und da gibt es Psalm 1, kennen wir ja. Glücklich zu preisen ist, wer die Lehre des Herrn mit Freuden aufnimmt und sie Tag und Nacht in seinem Herzen bewegt. Darüber nachsinnt. Und mir kommt immer so der Gedanke, du musst die Bibel, oder es ist ein anderer Zugang zur Bibel, wenn du die Bibel nimmst und drauf herumkaust. Nicht wörtlich gemeint, aber so im Geiste. Wenn du die immer wieder hin und her bewegst, und da brauchst du nicht 3 Kapitel, da reicht manchmal sogar 1 Vers nur. Du nimmst 1 Vers aus der Bibel und fängst an, den immer wieder zu kauen. Und auf einmal entdeckst du, da fließt der Honig. Auf einmal machst du Beute. Das passiert oft nicht, wenn man sagt, oh, ich muss heute wieder meine 3 Kapitel lesen. Das kann man gar nicht so viel aufnehmen. Da bist du den ganzen Tag dann am Kauen, wie die Kühe. Ne? Aber wenn du sagst, ich nehme mal nur ein Stück und ich kau da mal drauf herum im Geist, ich bewege das, ich murmel das in meinen Gedanken immer wieder durch, dann wirst du auf einmal entdecken, da ist ja viel mehr darin. Und das will ich mit euch nochmal gemeinsam probieren hier. Wir machen mal die nächste Folie. Genau. Und zwar kannst du den Bibeltext immer nehmen in meinen Beziehungen zu 4 Personengruppen. Ob ich es will oder nicht, ich habe irgendwie immer eine Art Beziehung, einen Bezug zu diesen 4 Gruppen. Einmal zu Gott, ich habe eine Beziehung zu mir selber, die kann manchmal gut oder schlecht sein, ich kann manchmal mit mir auf Kriegsfuß stehen, mir selber nicht vergeben wollen oder auch ein gutes Gefühl mit mir haben. Ich habe immer eine Beziehung zu meinem Nächsten, es sei denn, ich wohne in Obersibirien, irgendwo in meiner einzelnen Hütte. Da ist aber gerade keiner hergekommen, von daher wird jeder von euch eine Beziehung haben. Mein Nächster. Und ich glaube, mein Nächster, das ist nicht unbedingt der in Hinterafrika. Für den kann man auch mal sammeln, das ist gut, sondern mein Nächster, die Bibel meint mit meinem Nächsten oft, der mir wirklich am Nächsten ist. Der arme Lazarus vor meiner Tür. Müsst ihr euch umgucken, da siehst du, wer dein Nächster ist. Meine Familie, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, die in meinem Haus, das sind meine Nächsten. Und ob wir wollen oder nicht, es gibt das Böse. Den Teufel, mit dem wollen wir keine Beziehung haben, aber der will manchmal eine Beziehung mit uns haben. Der ärgert uns, der versucht uns. Der macht uns manchmal das Leben schwer. Und wir leben nicht im luftleeren Raum. Auch der ist immer wieder dabei. Und wisst ihr, wenn man den Bibeltext nimmt und sagt, was hat das eigentlich zu tun mit diesen vier Gruppen? Und das wollen wir jetzt mal versuchen miteinander. Und das ist gar nicht so kompliziert. Jetzt seid ihr gefordert. Vielleicht können wir das mal hierher schaffen. Wir machen es mal ganz einfach, Leute. Kennt ihr alle? Jeder, der mal eine Konfirmation gemacht hat, vielleicht können wir den nächsten Folie mal machen. Ganz einfacher Bibeltext eigentlich. Der Herr ist mein Hirte. Habt ihr ja alle schon mal gehört, gelesen. Früher musstest du, wenn du eine Konfirmation machen wolltest, ich weiß nicht, wie das im Konfirmandenunterricht heute ist, Psalm 23 mussten wir auswendig lernen. Das war Pflichtlektüre. Ne? Und da hat dann die Ältesten oder Pfarrer das dann immer abgefragt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn. Immer da. Ist uns gut bekannt. Deswegen nehme ich einfach mal so einen ganz schön einfachen Text. Und wir wollen gar nicht den ganzen Psalm nehmen, wir nehmen nur den ersten Satz. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Reicht zu. Ich glaube, das reicht zu. Und wir fragen uns jetzt mal, was meint ihr? Was hat das in meiner Beziehung zu Gott zu tun? Dieser erste Satz. Bleibt bitte bei dem ersten Satz. Was hat das damit zu tun mit meiner Beziehung zu Gott? Ich höre mal von euch hier. Wenn ihr darüber nachdenkt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, was heißt das? Silke schreibt es oft, wunderbar, danke.
Wer ist der Herr zum Beispiel?
Wunderbar. Wir schreiben alles auf, ne? Wartet mal, so schnell geht's nicht. Carola?
Er kümmert sich um mich.
Er kümmert sich um mich, der Herr kümmert sich um mich. Da hinten noch? Der Herr ist mein Lehrer. Na, das kommt dann erst bei der zweiten, da geht es um mich. Ne? Ich bin sein Schäfchen, können wir uns schon mal merken, das ist für das zweite. Ne? Jetzt geht es nur in meiner Beziehung zu Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Genau, wir bleiben nur bei Gott, ich und Gott. Jetzt geht es nur um Gott.
Gib mir Vertrauen.
Es gibt mir Vertrauen. Genau. Okay. Er versorgt mich. Ja, versorgen, das ist eigentlich schon meine Ich-Beziehung. Da geht es um mich. Ne? Ich werde ja versorgt.
Er ist existent.
Er ist existent. Wunderbar. Ja? Simon?
Er macht mich frei von aller meiner Schwierigkeit. Er macht mich frei.
Macht mich frei. Okay. Und wenn wir länger nachdenken, also 40 Mal, 40.000 Mal am Tag über diesen Vers, dann wirst du noch ganz vieles entdecken. Merkt ihr, wir bleiben mal bei, das war Gott, wir machen mal weiter. Was heißt das für mich? Wir hatten schon mal gesagt,
ich bin sein Schaf.
Ich bin sein Schaf, genau. Jetzt geht's um mich, was hat das für mich zu heißen, ne? Dass er mein Hirte ist? Noch was.
Mir wird nichts mangeln, ich brauche mir keine Sorgen zu machen.
Wunderbar, ich brauche mir keine Sorgen machen. Na, ist doch herrlich. Ne?
Ohne ihn gehe ich verloren.
Ohne ihn gehe ich verloren. Ja? Er ist meine Hoffnung.
Er ist mein Zufluchtsort.
Mein Zufluchtsort. Beim Hirten kann ich mich schnell ankuscheln. Genau, wenn der Wolf kommt oder wer auch immer. Er schenkt mir ewiges Leben. Ich bin ihm wichtig. Er ist an meiner Wolle interessiert, okay? Kann auch sein, ne? Müssen wir uns überlegen, wie es geistlich heißt. Kann man drüber nachdenken. Ich kenne seine Stimme, ja. Oh, gute Sache. Danke, Silke. Wir könnten noch länger drüber nachdenken. Die Uhr meint es nicht so gut mit uns heute. Wir gucken mal weiter. Können wir schon mal überlegen, was heißt das meinem Nächsten gegenüber? Der kommt ja eigentlich in dem ersten Satz nicht vor. Ne? Da geht es nur um mich und den Hirten. Aber könnte trotzdem aus diesem Text etwas abzuleiten sein in meiner Beziehung zu meinem Nächsten? Danke. Der, die Nächste.
Wenn mir nichts mangelt, kann ich auch weitergeben.
Ah, wunderbar.
Schutz vor bösen Nachbarn.
Ich habe ähnlich, wie Thomas gesagt hat, wenn man merkt es mir an, dass ich gut versorgt bin.
Wunderbar. Also,
wenn der andere den gleichen Psalm liest und auch Gottes Schäfchen ist, so wie ich, das heißt, wir sind in der gleichen Herde, das heißt, wir sollten auch gut miteinander umgehen.
Wunderbar. Ich kann also nicht sagen, den mag ich nicht. Ne? Es ist schwierig, ne? Du, ob du willst oder nicht, wenn der Hirte sagt, der gehört zur Herde, gehört er zur Herde. Ne? Das ist interessant.
Wollte ich eh nicht sagen, wir sind gemeinsam unterwegs.
Genau. Also Schafe sind in der Regel in der Herde, es gibt nicht so eine Einzelhirtengeschichte. Marianne? Die Wolle. Inwiefern? Ich muss die Wolle abgeben, genau. Es kann auch sein, dass ich mal die Wolle abgeben muss. Ne? Genau. Ich kann geben. Ich habe Schutz vor bösen Nachbarn. Wir sollen innerhalb der Herde gut miteinander umgehen. Ich sollte meine Wolle abgeben. Noch was?
Vielleicht auch Neid und Neugierde?
Neid und Neugierde. Ah, okay. Vielleicht will der andere auch da was von haben. Genau. Weil ich so einen tollen Hirten habe. Oder so eine tolle Herde. Ne? Genau. Wir gehen noch mal weiter. Was hat das, du kommst gar nicht so schnell hinterher, was hat das zu sagen eigentlich in meinem, ja, wir wollen ja keine Beziehung haben, aber es ist trotzdem ein Bezug, ne? Zum Bösen, zum Teufel. Was hat dieser erste Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts machen, was hat das zu tun in meiner Beziehung zum Bösen? Ich brauche keine Angst zu haben. Ja. Ich kann Schwierigkeiten überwinden. Er hat kein Recht auf mich. Er tröstet mich, ja. Nicht der Teufel. Der tröstet. Nicht wirklich, genau.
Ich habe genug Kraft für den anderen, den mitzunehmen.
Ja, wir sind jetzt gerade aber beim Bösen. Meine Beziehung zum Bösen. Ne? Genau, das. Ich brauche den Lügen nicht zu glauben. Genau, das ist richtig. Da sind immer wieder Lügen, die mir sagen, die anderen Hirten sind besser vielleicht. Ne? Oder der Hirte passt gar nicht auf dich auf, der lässt dich im Stich. Ne? Ganz viele. Ne? Ich lasse mich nicht verwirren. Genau. Okay. Vielleicht können wir mal die nächste Folie machen. Ich hatte noch so den Gedanken, dem Teufel gegenüber, wenn der Herr nicht mein Hirte ist, dann werde ich Mangel haben. Ne? Das, wenn du den Satz mal andersrum drehst, ne? Wenn der Herr nicht mein Hirte ist, dann ist Mangelwirtschaft angesagt. Okay, der erste, wunderbar, ich bin begeistert. Der erste Satz, merkt er, wie viel in so einem Satz drinne steht. Da muss man natürlich dann drauf herumkauen. Ne? Das passiert nicht, wenn ich das nur einfach lese und sage, ja, kann ich schon, mach zu das Buch. Aber ihr merkt, was da drinne steht, wenn ich das mal in diese ganzen Beziehungen setze, wo ich drinne bin. Wir gehen mal zum nächsten. Danke, danke, danke. Silke. Nächste Folie. Oft ist es so, dass man dann da stehen bleibt. dass man dann da stehen bleibt und sagt, ja, ich habe eine gute Erkenntnis gehabt. Ich weiß, der Herr ist jetzt wirklich mein Hirte. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich brauche den Lügen auch nicht mehr zu glauben. Ich finde, es gibt noch einen nächsten Schritt, wo ich denke, da geht eigentlich das Wiederkauen erst richtig los. Das ist nämlich die Übertragung in mein Leben. Der Text kann nämlich eine Information beinhalten, einen Zuspruch, eine Ermutigung, eine Bestätigung, eine Zurechtweisung und Ermahnung oder auch eine Wegweisung. Also Gott will noch mehr erreichen bei mir. Es muss immer praktisch werden. Das ist ja immer wieder das Problem. Was nützt der Besen, wenn keiner kehrt? Ne? Was nützt die Bibel, wenn keiner das macht, was da drinnen steht? Ne? Nächste Folie. Können wir mal gucken. Die Übertragung. Kann zum Beispiel so sein, dass ich mich ganz neu entscheide und sage Gott gegenüber, ich will ihm ganz vertrauen. Und dass er sich mal ehrlich fragt, was hindert mich eigentlich immer, mich ihm anzuvertrauen? Und die musste praktisch und konkret werden, dass du mal wirklich sagst, ja, ehrlich gesagt sind das die und die und die Dinge. Die hindern mich. Was wäre mein nächster Vertrauensschritt dem Hirten gegenüber? Und da konkret werden. Oder in welchem Bereich ermutigt mich der Hirte? Wo sagt der Hirte, Mensch, du musst das nicht mehr machen. Du musst dich an diesen Menschen nicht mehr hängen. Ich bin dein Hirte. Mir gegenüber, wo habe ich Mangel und warum? Was hindert mich, sein Schaf zu sein? Wo bin ich bockig? Wo will ich ihm nicht folgen? Wisst ihr, manchmal finde ich Fragen viel wichtiger als Aussagen. Fragen nehme ich mich dann an. Warum will ich nicht? Wo habe ich seine Fürsorge erlebt? Meinem Nächsten gegenüber mag ich eigentlich seine Schafe. Welches mag ich besonders, welches nicht? Warum mag ich das eigentlich nicht? Was könnte ich dafür tun, dass ich es vielleicht mehr mag? Und welches Schaf könnte ich heute ermutigen und erbauen? Wolle abgeben, fand ich schön. Und das Böse. Wo brauche ich jetzt den Hirten, weil mir das Böse auf den Fersen sitzt? Wo muss ich mich von den falschen Hirten lossagen und vielleicht auch ganz bewusst loslassen? Wo hat der Hirte mir schon gegen den Bösen geholfen? Es ist immer gut, dass man sich auch mal in die Vergangenheit, wenn man wirklich in so einer dramatischen Situation steht, dass man sich mal in die Vergangenheit erinnert, Mensch, da und da und da, da hat er doch geholfen, da hat er mich gerettet. Da dachte ich, Land unter, ich weiß nicht mehr weiter, aber ich lebe ja noch. Ne? Hat er geklappt? Es ist gut, sich auch immer mal wieder zu erinnern, wo der Hirte da war. Versteht ihr? Also der nächste Schritt ist es, in mein Leben zu übertragen und das möglichst praktisch zu machen. Es geht noch weiter. Vielleicht können wir die letzte Folie noch nehmen. Das ist die Anwendung. Die Erkenntnis festhalten. Und wisst ihr, ich merke, die Bibel, die kann man wunderbar beten. Das, was du erkannt hast, was du vielleicht sogar im Praktischen festgestellt hast, ja, das und das und das sind die Punkte, da muss ich was ändern, da will ich vorwärts gehen. Meistens geht man dann wieder, schlägt die Bibel zu oder geht auch aus einem Gottesdienst und sagt, ja, war schön, habe verstanden und geht seiner Dinge. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist, dass man das ins Gebet bringt und sagt, ja, Jesus, ich will, Herr Jesus, ich will dir noch mehr mein Vertrauen aussprechen. Herr Jesus, du sollst mein Hirte sein. Danke, dass du für mich sorgst. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Herr, du hast versprochen, dass mir nichts mangelt. Mir mangelt aber an. Bitte. Man kann es Jesus sagen. Ja, es steht ja da, aber ich habe gerade Mangelwirtschaft. Herr Jesus, warum ist das so? Oder dass man Jesus sagt, ich möchte dir heute ganz neu mein Vertrauen aussprechen. Du sollst heute in der und der Situation wieder ganz neu mein Hirte sein. Vielleicht muss es auch mal eine Buße sein, dass man sagt, Herr Jesus, vergib mir, dass ich das und das und das zu meinem neuen Hirten gemacht habe. Ich wurde bitter enttäuscht. Ich komme wieder zurück. Dass man sich ganz bewusst von falschen Hirten löst. Ob das Menschen sind, ob das, ach, ihr wisst das, der Teufel hat tausend Möglichkeiten, uns immer wieder beizukommen. Und dass man vielleicht Jesus zum Schluss sagt, Jesus, ich will ganz neu wieder dein Schaf sein. Dass man es festmacht. Dass man mit ihm das ins Gebet wieder bringt. Wisst ihr, wir hatten jetzt nur einen kleinen Satz. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mehr nicht. Aber ihr merkt, was da eigentlich drin steht. Und wisst ihr, ich entdecke immer, wenn ich die Bibel so lese, wenn ich mir dafür Zeit nehme, da geht es dann nicht, dass ich meine 3 Kapitel am Tag dann durchkriege. Ne? Wenn ich mir so Zeit nehme, da entdeckst du auf einmal den Honig. Da entdeckst du auf einmal, wie süß wird. Da gehst du von dann und denkst, heute habe ich wirklich Beute gemacht. Heute auf einmal ist der Text mir lebendig geworden. Und wisst ihr, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer, wieder mein Satz, was nützt der Besen, wenn man nicht kehrt? Ne? Man muss es tun, macht es. Ich möchte euch dazu motivieren, nimm mal die Bibel, fang an, so mal die Bibel zu lesen, zu studieren, in deinen Gedanken zu bewegen und dann praktisch mit Jesus so zu reden, die Bibel zu beten. Amen.